1911, Dienstag, der 14. November. Genosse Schlender lud zu einer Gründungsveranstaltung des Allgemeinen Arbeiterbildungsvereins in die TIF-Halle ein.
Das ist der erste Eintrag in die Protokollbücher des Arbeiterbildungsvereins San Francisco, dem einzigen überhaupt in den Vereinigten Staaten. Gegründet wurde er von Sozialdemokraten und Gewerkschaftlern, die Deutschland aus politischen Gründen verlassen, doch ihre politische Überzeugung nicht vergessen hatten. An der amerikanischen Westküste wollte man sich mit diesem Verein gegenseitig unterstützen, einen Raum für fachliche und politische Fort- und Weiterbildung schaffen, aber auch durch kulturelle Veranstaltungen den Kontakt zur alten Heimat nicht verlieren. Man orientierte sich an den Arbeiterbildungsvereinen, die bereits seit den 1830er Jahren im Deutschen Reich entstanden waren. Am Ende des 19. Jahrhunderts verschlimmerte sich die Situation für Mitglieder der sozialdemokratischen und sozialistischen Bewegung in Deutschland. Reichskanzler Bismarck nutzte 1878 zwei Attentate auf Kaiser Wilhelm für das sogenannte Sozialistengesetz. Damit wollte er einen Vernichtungskrieg führen durch Gesetzesvorlagen, welche die sozialdemokratischen Vereine, Versammlungen, die Presse, die Freizügigkeit durch die Möglichkeit der Ausweisung und Internierung treffen. So der Autor Volker Ulrich in seinem Buch über den Reichskanzler. Viele Sozialdemokraten und Gewerkschaftsmitglieder verließen in den Folgejahren Deutschland. Sie glaubten an eine bessere Zukunft in Übersee. Auch die Weigerung vieler, nicht in der kaiserlichen Armee dienen zu wollen, machte die Auswanderung unumgänglich. Das weit entfernte San Francisco war für viele das Ziel. Um die Jahrhundertwende war die nordkalifornische Metropole eine boomende Stadt mit Arbeitsmöglichkeiten in der produzierenden Industrie. Hinzu kam das angenehme Klima und eine große deutsche Gemeinde mit vielfältigen kulturellen und sportlichen Angeboten, Gesangsvereinen und Hilfsorganisationen. Die deutschen Sozialdemokraten und Gewerkschaftsmitglieder mischten sich ein. Sie organisierten vor allem hinter den Kulissen und das von Anfang an. Das Leben am Golden Gate sahen viele als einen Neustart, als eine Möglichkeit, politische Ziele, die in der alten Heimat nicht realisierbar waren, hier erneut aufzugreifen und dafür zu kämpfen. Professor William Issel von der San Francisco State University.
So you had socialists, you had communists. San Francisco had substantial German presence in the first international, the first communist international.
Es gab Sozialisten, es gab Kommunisten. San Francisco war mit etlichen Deutschen an der ersten kommunistischen Internationale vertreten. Und auch bei den verschiedenen utopischen Plänen, die sich zwischen den 1860ern mit der Internationale und der zweiten und dritten entwickelten. Heute kann man zum Beispiel in einen Nationalpark in Zentralkalifornien fahren, um den Karl-Marx-Baum zu sehen, der von Burnett Haskell und seiner sozialistischen Kommune benannt wurde. Der heißt heute General Grand Tree, aber das ist ein Beispiel. Aber in jedem Bereich des Arbeitslebens, in der Religion, in der Politik, in der Küche, im Handel, im Schiffsbau oder den Reedereien, Deutsche, Iren, Engländer und Schotten waren dabei ausschlaggebend. Dazu noch ein paar Skandinavier und ab 1890 Italiener.
Germans and Irish and English and Scots were very much present. With a smaller sprinkling of Scandinavians and then after the 1890s Italians.
Die Cavea-Kolonie war eine utopisch-sozialistische Kommune in den Foothills der Sierra Nevada, die von 1886 bis 1892 existierte und mit der Ernennung des Yosemite-Nationalparks aufgelöst wurde. Unter den Mitgliedern waren auch zahlreiche deutsche Immigranten. Der 1879 entdeckte größte Baum der Welt mit einem Alter von geschätzten 1900 bis 2500 Jahren wurde von der Cavea-Kolonie von General Sherman Tree in Karl-Marx-Tree umbenannt. Nachdem Yosemite zum Nationalpark erklärt wurde, bekam der Baum wieder seinen alten Namen zurück.
We're gonna roll, we're gonna roll, we're gonna roll a union on, we're gonna roll, we're gonna roll. We're gonna roll a union on.
The Germans were involved in all of the San Francisco unions, from the culinary.
Auf alle Fälle waren die Deutschen bei allen Gewerkschaften in San Francisco mit beteiligt. Von der Vereinigung der Küchenarbeiter bis hin zu den verschiedenen Gewerkschaften im Bauwesen. Aber es muss betont werden, dass sie ihre Union-Tätigkeit nicht als überzeugte, stolze Deutsche machten, sondern sie waren Amerikaner. Viele von ihnen allerdings waren von den deutschen Sozialistentheorien beeinflusst, wie auch die Iren.
The German Socialist Theorists, At the same time, so were the Irish.
Die Arbeitssituation für die Bierbrauer und Bierlieferanten war um 1886 katastrophal. 16 bis 18 Stunden Arbeitstag, dazu mussten sie auf dem Brauereigelände leben. Eine Gewerkschaft wurde von deutschen Sozialisten gegründet und ein Streik ausgerufen. Nach mehr als einem Monat gaben die Besitzer nach. Die Sechstagewoche wurde eingeführt, 10 Stunden Arbeitstag, dazu freie Wohnungswahl, Schutz der Gewerkschaft und Freibier. 2 Jahre später versuchte die National Brewers Association, der Verband der Brauer, überall im Land den Einfluss und die Macht der Gewerkschaften auszuhebeln. Es gelang überall, außer in San Francisco. Hier legte man sich mit den Braubossen an, rief erneut einen Streik aus und erhielt Unterstützung von anderen Gewerkschaften, darunter auch der Seeleute. Dort war der charismatische Deutsche Alfred Fuhrmann Vorsitzender, der nun den 9-monatigen Streik der Brauer mitorganisierte. Am Ende stand der Sieg der Arbeiter und eine Loslösung der San Francisco Braugewerkschaft von der nationalen Organisation. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis die deutschen Sozialdemokraten und Gewerkschaftler ihren eigenen Verein gründen wollten und dabei auf die tiefen Wurzeln der Arbeiterbewegung am Golden Gate bauen konnten. Karl Hartmann kam 1953 nach San Francisco. Als Sozialdemokrat trat er umgehend in den Arbeiterbildungsverein ein und engagierte sich. Lange Jahre war er auch selbst Präsident der Vereinigung.
1911 wurde der Arbeiterbildungsverein von deutschen Immigranten gegründet. Ich kann jetzt nur erzählen, was ich von den Überlebenden, denn die ja nun schon inzwischen alle tot sind. Und zwar waren es mehr oder weniger Leute, die politisch verfolgt waren in Deutschland nach dem missglückten 1849 Revolution. Dann war ja, was die Sozialisten waren und die Union-Leute, die Gewerkschaftler, die wurden ja mehr oder weniger durch Bismarck verhaftet. Und dann haben sie sich plötzlich umgetauft in Arbeiterbildungsverein, was die späteren Vorläufer der SPD in Deutschland waren. Und dann wurde das aber denen auch zu heiß und dann sind sie hergekommen, um aber den Kontakt nicht zu verlieren miteinander, haben sich hier dann zusammengefunden, mehrere dieselben Interessen, dieselben Gedanken und haben den Arbeiterbildungsverein gegründet, 1911.
Die Sozialdemokraten fanden auch hier am Pazifik schnell aufgrund ihrer roten Wurzeln zusammen, sprachen sich mit Genosse an, was auch in den Protokollbüchern des frisch gegründeten Arbeiterbildungsvereins übernommen wurde. Die Mischung aus Kultur und Politik bescherte dem Verein viele Mitglieder. Eine 10.000 Bücher umfassende Bibliothek half der Weiterbildung. Eine eigene Theatergruppe führte deutsche Schauspieler auf. Der eigene Chor hatte allein rund 200 Mitglieder. Daneben wurden politische Schulungen und Sprachkurse angeboten.
Nach ganz kurzer Zeit haben sie auch ihr Geld, das billig, damals war Grundstücke noch sehr billig, gekauft. Und die Leute selber waren alle gute Handwerker, Tischler und so weiter und haben die Halle ausgebaut. Und dann wurde dann die bekannte Tiffhalle an der Albionstraße. Und in der Tiffhalle war zu der Blütezeit des Vereins 1.000 Mitglieder. Die Alten haben mir zum Beispiel gesagt, und das war interessant, als ich Präsident war, war einer von den Alten, der stand mal auf und sagte, und Dame, haut doch bloß nicht so auf die Pauke. Sagt er, wisst ihr, was wir waren, wie wir hierher gekommen sind? Wir waren Deserteure, die beim Kaiser kein Soldat werden wollten. Wir waren verfolgte Sozialisten, die eingesperrt worden wären. Und haben wir uns hier zusammengeschlossen. Und zu Anfang, sagt er, haben wir immer noch uns einander angeredet mit Genosse oder Genossin. Aber im ersten Gründungsverein waren es ausgesprochene Sozialisten und viele unserer Mitglieder, die Alten, waren auch die Bahnbrecher für die Union hier in San Francisco, für die Gewerkschaften.
Before the Congress of the United States declared war against the Imperial German and Austrian government, that must now be laid aside.
Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges veränderte sich der Alltag der deutschen Immigranten. Bei Kriegsbeginn lernten 25% der Schüler in den amerikanischen Highschools Deutsch, am Ende des Krieges, 1918, waren es nur noch 1%. Mit dem Eintritt der USA in das Kriegsgeschehen wurden die Millionen von Deutschen in Amerika auf ihre Treue und ihren Patriotismus hin geprüft. In den Büchereien wurden deutschsprachige Bücher aus den Regalen genommen, die deutschsprachige Presse wurde zensiert und mit Auflagen belegt. Zahlreiche deutsche Vereine lösten sich auf. Einrichtungen wie das German Hospital wurden umbenannt. Das deutsche Krankenhaus wurde zum Franklin Hospital. Eltern verboten ihren Kindern Deutsch zu reden. Viele erklärten, sie seien Dutch und nicht Deutsch. Den Deutschen in den USA wurde unterstellt, die fünfte Kolonne des Kaiserreichs zu sein. Musik. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges war die deutsche Gemeinde in und um San Francisco im Schockzustand. Die antideutsche Haltung im ganzen Land hatte dazu geführt, dass deutsche Vereine viele ihrer Mitglieder verloren hatten. Einige lösten sich ganz auf, etliche deutsche Immigranten wollten nichts mehr mit dem deutschen Vereinswesen am Golden Gate zu tun haben. Es dauerte Jahre, bis man sich wieder zusammenfand, sich neu organisierte, zumindest der alten Stärke der Vorkriegstage nahe kam. In den 20er Jahren erreichte der Arbeiterbildungsverein San Francisco mit über 1000 Mitgliedern seinen Höhepunkt. Auch weiterhin half man sich gegenseitig und Neuankömmlingen mit Weiterbildungsmöglichkeiten. Unzählige Ladeninhaber waren als arme Immigranten an die amerikanische Westküste gekommen und arbeiteten sich mit der Unterstützung des Arbeiterbildungsvereins nach oben. Und man vergaß nie die eigene Herkunft. Spendensammlungen wurden organisiert, unter anderem für streikende Arbeiter in der alten Heimat und für die kommunistischen Kinder in Deutschland und Österreich. Aus Deutschland reisten sogar Reichstagsabgeordnete an, um in der vereinseigenen TIFF-Halle vor vollem Haus Reden über die sozialistische und sozialdemokratische Bewegung in Deutschland zu halten. Politisch war der Arbeiterbildungsverein offen für Sozialisten, Sozialdemokraten und Kommunisten. Als 1924 Lenin verstarb, wurde im Protokollbuch festgehalten, dass es eine Abstimmung darüber gab, ob man in der TIFF-Halle ein Porträt des sowjetischen Führers aufhängen sollte. Der Antrag wurde angenommen. Verwurzelt in der proletarischen Tradition mit einer starken Mitgliederzahl im Rücken, war der Arbeiterbildungsverein San Francisco auch tatkräftig am Aufbau der Gewerkschaftsbewegung vor Ort beteiligt. Man organisierte die Arbeiter in den zahlreichen Fabriken, den Produktionsstätten und im Hafenbereich. Der langjährige Präsident des Vereins, Karl Hartmann, erinnert sich an Erzählungen aus diesen Jahren.
Wenn ich die so manchmal gehört habe, die schlimmsten Jahre waren die Jahre in der Depression. Wo sie kaum noch, da waren sie glücklich, dass sie ihre Halle hatten, die hatten eine wunderbare Küche da. Und welche, die nicht arbeiten, dann haben sich gegenseitig unterstützt. Oben waren ungefähr 16 Zimmer, wo sie zur Not auch schlafen konnten für ein ganz kleines Geld. Und vorne, die zur Valencia-Straße raus, da waren 4 Geschäfte, die mussten Miete bezahlen. Und denen haben sie das gemacht. Und da gab es jeden Tag ein warmes Essen. Und dann Geselligkeit, konnten sie in der Bücherei konnten sie lesen oder Karten miteinander spielen. Und auf diese Art sind die über die Jahre weggekommen und da hat die unheimlich zusammengebracht, nicht? Dass die zusammengehalten haben.
Die deutschen Vereine waren kaum wieder erstarkt, hatten wieder zueinander gefunden, waren erneut im öffentlichen Leben von San Francisco mit Festen, Umzügen und Veranstaltungen präsent, als mit der Machtübernahme Hitlers 1933 eine deutliche Zeitenwende eingeläutet wurde. Gerade die politischen Vereine wie der Arbeiterbildungsverein waren davon betroffen. In der vereinseigenen TIFF-Halle kam es immer wieder zu heftigen, kontroversen Diskussionen. Einige wenige Mitglieder applaudierten dem starken Führer und betonten, Deutschland brauche genau so einen Mann in dieser schwierigen Zeit. Doch der Großteil der Vereinsmitglieder stand zu seinen roten Wurzeln und verwies in den Diskussionen auch darauf, was in Deutschland mit Sozialdemokraten, Sozialisten, Kommunisten und organisierten Arbeitervertretern passierte. Ein ideologischer Bruch ging durch die eigenen Reihen. Befeuert wurde der auch von organisierten Auslandsdeutschen, die ihre Befehle direkt aus Berlin erhielten.
Als dann aber 30, 31, dann wissen wir ja von uns selber, sie ja nicht mehr, aber ich weiß, in Deutschland habt ihr das ja miterlebt, wie dann plötzlich die Bevölkerung auseinanderbaut. Dein bester Freund war plötzlich für die und du warst dagegen und dann, das war das Ende von der Freundschaft, nicht? Und so war das hier auch genau dasselbe. Die haben ihre Ideale durchzusetzen versucht und sind dabei auseinandergegangen. Und das war so quasi auch das Ende vom Arbeiterbildungsverein, seine Blütezeit, nicht? Denn von 33 an, da ist ja nur noch ein Vegetieren gewesen. Der haben ja die meisten Angst gehabt. Freunde von mir, ich weiß, der war beim Bund. Wir waren immer stolz, dass er im Madison Square Garden reinmarschiert ist, in seinem weißen Hemd mit der Hakenkreuzbinde und genau wie bei den SA. Ich sage, wie viel war der denn? Sagt er, 20.000. Ich sage, dort ein Vogel. 20.000, glaub es oder nicht, sagt er. Was denkst du, wenn wir marschiert sind, was da los war?
In introducing the next speaker, I do so with a feeling of personal affection. We love him for the enemies he has made. Ladies and gentlemen, Mr. Fritz Kuhn.
Mit dem Ende des Krieges stand auch eine Neuausrichtung und ein Neuanfang für den Arbeiterbildungsverein an. Die Mitglieder sehnten sich nach Informationen aus der alten Heimat. Redner wurden eingeladen, um über die Situation im zerbombten Deutschland zu sprechen. Im Oktober 1947 kam der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, Kurt Schumacher, für ein Treffen der American Federation of Labor, AFL, nach San Francisco. Er besuchte dabei auch die Genossen des Arbeiterbildungsvereins in ihrer TIF-Halle, um über die schwierige Lage im Nachkriegsdeutschland zu berichten. Das Publikum, so ein Eintrag ins Protokollbuch, war begeistert davon, einen so hochrangigen Gastredner gewinnen zu können. Als Dank für den Besuch übergaben sich Schumacher einen Scheck für die notleidende Bevölkerung in Deutschland. Das war auch als eine symbolische Geste gedacht, um zu zeigen, wie sehr man noch mit der alten Heimat verbunden blieb. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war für die deutschen Vereine und die gesamte German Community am Golden Gate eine Neuausrichtung. Mit den 50er Jahren erlebte San Francisco eine neue Welle deutscher Immigranten. Viele von ihnen waren froh darüber, hier am Pazifik auf eine florierende deutsche Gemeinde mit Geschäften und Vereinen zu stoßen. Doch aufgrund der eigenen Erfahrungen in Nazi- und dem Nachkriegsdeutschland wollten sie sich nicht auf eine politische Organisation einlassen. Gefragt waren mehr kulturelle Veranstaltungen, Tanzabende und Konversationsgruppen. Die neue Führung des Arbeiterbildungsvereins war die erste, die nicht aus der starken Arbeiterbewegung der 20er Jahre kam. Sie luden Redner ein, die eher über deutsche Schriftsteller wie Heinrich Heine als über den Sinn und Zweck der politischen Bildung sprachen. Der langjährige Präsident des Arbeiterbildungsvereins, Karl Hartmann, der selbst 1953 von Hannover nach San Francisco kam, fasste es vor versammelter Mitgliedschaft so zusammen.
Nach dem Kriege, die paar, die den Laden noch hochgehalten haben, mehr oder weniger das getan haben, war mehr ein Social Club, wo Deutsch gesprochen wurde, Karten wurde gespielt und sowas nicht. Das war auch meine erste Aufgabe, als ich dann Präsident wurde und dachte, so geht das nicht mehr weiter. Wir können ja nicht diskutieren, ehemalige Nazis und Sozialisten und so weiter. Also Politik ist ein für alle Mal out. Religion wird nicht diskutiert. Von hier an ist nur noch Education, Bildung. Getreu unserem Wort, aber der Bildungsverein. Und dann sind wir angefangen. Und da muss ich sagen, selbst die alten Sozialisten waren die ersten, die sofort dafür waren, die deutschen Schulvereine zu unterstützen, Scholarship für die Universitäten und monatliche Vorträge erhalten. Und dadurch, dass wir das gemacht haben, dass wir zum Beispiel die Scholarships ausgaben, hatte ich natürlich tolle Verbindungen zu den Universitäten und habe dann viele Professoren gekriegt, die über Heine gesprochen haben und über alle möglichen, nicht wahr? So verbotene Schriftsteller, die unter der Nazi-Zeit nicht da waren. Und das hat uns tüchtig geholfen, nicht?
Die meisten Mitglieder folgten damals seinem Appell, der Verein erstarkte wieder. Man konzentrierte sich fortan auch auf die Bewahrung der deutschen Kultur und Sprache in der San Francisco Bay Area. So unterstützte man die Samstagsschulen, in denen Kinder von deutschen Immigranten ihre Muttersprache lernen sollten. Und an ihrem jährlichen Gala-Dinner vergab der Arbeiterbildungsverein Stipendien für Deutschlernende an den Samstagsschulen und Universitäten der San Francisco Bay Area. 2011 feierte der Arbeiterbildungsverein seinen 100. Geburtstag. Es war die letzte große Feier. Die meisten Mitglieder waren 75 Jahre und älter. Auf einer Mitgliederliste aus den frühen 90er Jahren waren mit Handschrift viele Kreuze neben den Namen gesetzt worden. Der Nachwuchs des einst wichtigsten deutschen Vereins in San Francisco bleibt ganz aus. Die jungen Deutschen, die hierher kommen, um an den Universitäten zu studieren, in den Hightech-Schmieden des Silicon Valleys zu arbeiten, die noch heute dem vielversprechenden Ruf an die amerikanische Westküste folgen, haben kein Interesse an organisierten Vereinen. Man tauscht sich locker aus, trifft sich stattdessen online in Google Groups und auf Facebook. Auch die eigenen Kinder der Mitglieder wollen kaum die Traditionen der Eltern weitertragen. Sie haben Deutsch gelernt, ja, doch sich hier Partner aus dem Melting Pot Amerika gesucht. Selbst Karl Hartmanns Tochter hat einen Amerikaner mit chinesischen Wurzeln geheiratet, erzählte er im Gespräch. Lachend, doch auch etwas nachdenklich. In diesen Jahren sterben überall in den USA deutsche Vereine, Chöre, Organisationen, die so viel aus der alten Heimat mit in die USA brachten. Sie halfen mit ihren deutschen Wurzeln ihre neue Heimat aufzubauen, zu gestalten, zu formen. Und wenn sich hier an der amerikanischen Westküste einmal ein Historiker mit der Arbeiterbewegung der 20er Jahre beschäftigen wird, dann wird er am sozialdemokratischen Arbeiterbildungsverein und seinem Einfluss nicht vorbeikommen. Der Verein verschwindet, seine beeindruckende Geschichte wird jedoch bleiben.